Ich habe gehört, dass neulich ihr den Daniel Knoll zu Besuch hattet und er hat über ganze 3 Kapitel auf einmal gepredigt. Und dann hat Jochen natürlich über 4 Kapitel gepredigt und ich dachte, dann komme ich heute und predige über 6 Kapitel. Und zwar über 5. Mose Kapitel 19 bis 25. 5. Mose 19 bis 25, ihr könnt das schon mal aufschlagen. Ich werde jetzt gleich nur ein kurzes Stück lesen und dann immer wieder stückweise daraus vorlesen während der Predigt. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns auf ein Stück aus diesem Predigttext hören. Nochmal 5. Mose 21, 5. Mose 21, 10 bis 14. Wenn du gegen deine Feinde in den Krieg ziehst und der Herr, dein Gott, sie in deine Hand gibt, sodass du von ihnen Gefangene heimführst, und du unter den Gefangenen eine schöne Frau siehst und dich in sie verliebst und sie zur Frau nimmst, so führe sie in dein Haus und lass sie ihre Haare abschneiden und sich die Nägel schneiden und die Kleider ihrer Gefangenschaft ablegen und lass sie in deinem Haus wohnen und ihren Vater und ihre Mutter einen Monat lang beweinen. Danach kannst du zu ihr eingehen und sie zur Ehe nehmen, dass sie deine Frau sei. Wenn du aber keinen Gefallen mehr an ihr hast, so sollst du sie freilassen nach ihrem Belieben, aber sie keineswegs um Geld verkaufen, sie auch nicht als Sklaven behandeln, weil du sie geschwächt hast. Vor ein ganz paar Monaten, da ging es ja durch die Presse, und zwar der Paragraph 219a. Ihr könnt euch sicherlich noch erinnern, denn der Anlass war eine Ärztin hier aus der Gegend. Es geht darin um das Verbot von Werbung für Schwangerschaftsabbruch. Und sofort meldeten sich allerlei Leute und Gruppierungen dazu natürlich zu Wort und sagten, ja, es ist ja unmöglich, dass es überhaupt diesen Paragraphen noch gibt. Thomas Fischer, ein Bundesrichter, ehemaliger, auch ein Kolumnist aus der Zeit, der hat dazu einiges dann geschrieben, unter anderem: Seit der Verurteilung ist der Teufel los. Eine von der betroffenen Ärztin initiierte Petition unter dem Titel Informationsrecht für Frauen wurde innerhalb von 6 Wochen von 150.000 Personen unterzeichnet. Frauenrechtsorganisationen und Medien fordern die ersatzlose Streichung des Paragraph 219a unter der Parole Mein Bauch, meine Entscheidung. Der geschäftsführende Bundesminister der Justiz, damals war es noch, und für Verbraucherschutz Heiko Maas setzte sich flugs an die Spitze der Bewegung. Seine Partei hatte die Strafvorschrift zuvor jahrzehntelang für dringend erforderlich gehalten und immer wieder neu beschlossen. Nun ist ihr aufgefallen, es handelt sich um ein Relikt aus der Nazizeit. Da macht er noch deutlich, wofür so ein Paragraph eigentlich da ist. Es ist sowas wie ein Klimadelikt und es geht darum, bestimmte Handlungsweisen unabhängig von ihrer Verbotenheit im Konkreten in der Gesellschaft als normal, als unproblematisch, als sozial adäquate Handlungsoption dass das da angesehen wird. Also steckt eine ganze Menge mehr dahinter. Warum erwähne ich jetzt diesen Paragraphen? Nun, also dieser Paragraph wurde als Nazi-Relikt bezeichnet. Ja, das ist irgend so was Altes, was Unmodernes, was wir nicht mehr brauchen. Ich werde heute euch eine Predigt halten über noch viel ältere Relikte, nämlich über das Gesetz Gottes an sein Volk. Ja, diese Kapitel, die bilden eine zentrale Stelle über das Gesetz Gottes an sein Volk. Es geht darin um Gottes Gebote für das gesellschaftliche Zusammenleben des Volkes Gottes. Es geht um Totschlag, um Schutz von Eigentum, um Zeugenrecht, Kriegsgesetze, Mord, Ehe, Erbe, Rechtsschutz für Frauen, Ehescheidung, Rechte der Fremden, Witwen und Waisen, Familie, Betrug und alles Mögliche in dieser Hinsicht. Und wenn man diese Kapitel sich durchliest, und ich hoffe, ihr macht das alle, wenn ihr dann heute nach Hause kommt oder in der Woche, dass ihr euch die nochmal in Ruhe zu Gemüte führt, dann fällt eine Sache besonders auf. In diesen Geboten geht es vorrangig darum, Schutz zu gewähren. Das ist mein erster Punkt heute Morgen. Es geht um Schutz. Zunächst natürlich der Schutz des Lebens. Ja, wir haben heute die 10 Gebote gehört. Du sollst nicht töten, das 6. Gebot. Zum Beispiel wird hier deutlich gemacht in diesen Kapiteln, dass es kein unschuldiges Blutvergießen durch Rache nach Unfällen mit Todesfälle geben sollte. Darum gab es über das ganze Land verteilt verschiedene Zufluchtsstädte. Der Betreffende konnte dann sich dahin fliehen, der eben jemand aus Versehen umgebracht hatte. Und dann wurde er dort geschützt. Ein fairer Prozess wurde ermöglicht. Die Ältesten dieser Freistädte sollten den Fall untersuchen und dann hier für Klärung sorgen. Aber solche Gebote wie, wenn jemand ein Haus baut, dann soll er ein Geländer auf sein Dach anbringen, damit dort keiner runterstürzt. Oder sehr viele Reinheitsgesetze, wenn es dann um ansteckende Krankheiten ging, ja, also Ansteckung, Ausbreitung von Krankheiten sollte verhindert werden. Alles Schutz zum Schutz des Lebens. Dann ging es um den Schutz der Schwachen. Ganz vorne an der Schutz der Frauen. In Kriegen, außer jetzt diesen Eroberungskriegen, wo der Bann vollstreckt werden sollte, aber in anderen Kriegen sollten keine Frauen und Kinder getötet werden. Kriegsgefangene Frauen standen wiederum unter einem besonderen Schutz. Das Stück habe ich uns heute vorgelesen. Ja, wenn ein Mann eine von ihnen zur Frau nehmen wollte, durfte er sie ab diesem Zeitpunkt eben nicht mehr als Sklavin behandeln. Es gab einen besonderen Rechtsschutz für eine verleumdete Frau. Das hieß, wenn ein Mann eine Frau geheiratet hatte und war dann aus irgendeinem Grund, wollte er sie nicht mehr haben, dann konnte er ja einfach sagen, ja, sie war gar keine Jungfrau mehr, als wir geheiratet haben. Und dementsprechend konnte sie dann loswerden. Und auch da gab es wirklich Gesetze, wo dann solche Frauen geschützt wurden. Schutz vor Verstoßung, ja, wenn es wegen der Herzenshärtigkeit zu Ehescheidungen kam, so sollte eben ein ordentlicher Scheidebrief geschrieben werden. Auch das, darum ging es vorrangig um den Schutz der Frau. Schutz vor Gewaltigung gab es durch sehr hohe Strafen in diesen Fällen, überhaupt das Verbot von Prostitution. Dann Schutz der Sklaven. Wenn ein Sklave von seinem Herrn, der besonders hart war, geflüchtet war, dann sollte man diesen Sklaven Schutz gewähren. Generell war Menschenraub und Menschenhandel unter dem Volk Gottes bei Todesstrafe verboten. Und dann der Schutz der Armen. Die Armen durften sich von den Weinbergen und Feldern miternähren. Sie durften nicht in Gefäße ernten, wohl aber von dem essen, was sie fanden. Sollte also keine Nachlese auf den Feldern, Weinbergen und an den Ölbäumen vollzogen werden. Man durfte auch nicht Dinge pfänden von Armen, die jetzt in Schuld geraten sind, die lebensnotwendig waren. Es war sogar so, dass der jetzt die Schuld eintreiben sollte, der durfte noch nicht mal ins Haus des Armen hineingehen, um zu gucken, was hat denn der überhaupt alles. Sondern er musste vorne stehen bleiben und dann sollte ihn der die Schuld hatte, etwas herausbringen. Und wenn es etwas war, wie zum Beispiel die Handmühle, mit der man sich sein Essen zubereitete, oder das sprichwörtlich letzte Hemd, dann sollte das dann am Abend wieder zurückgegeben werden. Tagelöhner durften nicht ausgenutzt werden, die sollten unbedingt ihren Lohn am selben Tag empfangen. Besonders die Schutzlosesten, die Ärmsten sollten geachtet und geschützt werden, Fremdlinge, Waisen und Witwen. Weiterer Bereich war der Schutz der Ehe und Familie. Ja, ich habe das schon gesagt, Ehebruch, Unzucht stand unter höchster Strafe. Frauen durften eben nicht einfach verleumdet oder verstoßen werden. Inzest war verboten. Die Schwagerpflicht, die eben auch dafür da war, dass sozusagen Familien weiter bestanden und die dazu gehörten, eben auch versorgt waren. Dann ging es um den Schutz des Rechtes und Eigentums. Es bedurfte für eine Verurteilung mehrere Zeugen. Falsche Zeugenaussagen standen dabei unter besonders hoher Strafe. Jeder hatte die Pflicht, das Eigentum von anderen zu achten und zu schützen. Das hieß nicht nur, dass er eben nicht stahl, sondern auch, dass er, wenn das Eigentum eines anderen irgendwie in Gefahr war, dass er sich dann mit darum kümmerte, dass er irgendwie in der Situation half. Also wenn zum Beispiel eine Kuh entlaufen war, dann sollte er sich darum kümmern, dass diese Kuh eingefangen wird, dass er nicht zustößt und so weiter. Es gab Gesetze gegen Betrug, ja, gegen falsche Gewichte, gegen Wucher, gegen Übervorteilung. Und es gab generell Schutz vor Verarmung. Ich habe gerade in letzter Zeit das Buch gelesen, Kleiner Mann, was nun? Von Hans Fallada. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es geht um den sozialen Niedergang, Abstieg da eines Angestellten in Berlin. Und es ist einfach grausam. Wenn man das Buch liest, kriegt man richtig Wut. Die Armen haben keine Chance. Es geht immer nur nach unten. Es wird immer nur von oben nach unten getreten. und die Armen selbst fallen dann übereinander her, obwohl die ja sagen müssten, wir sitzen doch alle im gleichen Boot. Nein, ja, der Stolz und die Sünde und die Begierde, die fallen selber übereinander her. Also Armut ist eine schlimme Sache. Und wie wunderbar war das geregelt, ja, dass es wirklich einen Schutz vor dieser Verarmung gab. Ja. Grenzsteine durften nicht versetzt werden, die Ländereien mussten alle paar Jahre zurückgegeben werden, die verpfändet waren. Sklaven mussten wieder freigelassen werden, Schuld musste erlassen werden. Es gab sehr viele Gesetze, um diese Verarmung da, um dieser Verarmung zu wehren. Dann gab es Kriegsgesetze, auch sie dienten zum Schutz der Frauen und Kinder. Besondere Leute wurden davor geschützt, dass sie schon zu früh in den Krieg ziehen mussten, eben wenn man jetzt jung verheiratet, jung verlobt war. Es gab sogar den Schutz der Landwirtschaft, also der Versorgung des Volkes, denn die durften keine Obstbäume fällen vor den Städten, die belagert wurden, um Belagerungsgeräte daraus zu bauen, ja? Sondern die mussten irgendwelche anderen Bäume lassen, die Obstbäume stehen lassen, denn die waren ja wichtig dann auch noch danach, um die Bevölkerung zu versorgen. Tierschutz spielt auch eine Rolle. Ja, ihr kennt sicherlich alle den Vers, dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Aber es gibt auch noch andere Gebote, ja, die Tierschutz betreffen. Also wenn man das so durchliest, dann kommt man doch eigentlich zu der Schlussfolgerung, wow, was sind das für wunderbare Gebote. Sie zeigen uns Gottes vollkommenes Wesen. Und dementsprechend sollte es unser eigenes Wesen prägen. Und unser Herzensanliegen sollte nun eben auch der Schutz des Lebens und der Schutz der Schwachen sein. Hier sollten wir uns engagieren. Zum Beispiel eben in dem Kampf für das Recht auf Leben und gegen Abtreibung. Aber müssten nicht angefangen von den Frauenrechtlern bis hin zu den Tierschützern alle Hurra rufen, Gott für sein vollkommenes Gesetz danken und sich dafür einsetzen? Ist es nicht das, was so viele wollen? Schutz des Lebens, Schutz der Schwachen? Ist nicht das, was unsere Politiker sagen? Ja, wir müssen die Schwachen schützen, wir müssen ihnen helfen. Aber die Jubelrufe über Gottes Gesetz, über die Tora, ich glaube, die sind eher verhalten. Ich glaube, das ist auch schon aufgerundet. Ja? Selbst unter Christen finden wir jetzt nicht so viele, die sagen, ach, Gottes Gesetz ist so genial. Einerseits natürlich, weil man vieles, was Gott Sünde nennt, als durchaus okay, als vielleicht sogar gut, als erstrebenswert ansieht. Ja, also natürlich, der Mord an einem Kleinkind, das ist so ziemlich das Allerschrecklichste, was es gibt. Also wenn du ein kleines Kind tötest, dann bist du wirklich komplett abgeschrieben. Das ist schrecklich, grauenhaft. Aber der Mord an einem ungeborenen Kind, das ist sozusagen eine ganz normale Angelegenheit der Familienplanung. Und wenn wir in der Bibel lesen, da lesen wir eben nicht, da zuckte ein unbedeutender Zellhaufen in ihrem Bauch. Nein, da hüpfte ein Kind, da steht was von einem Kind. Aber es gibt noch einen anderen entscheidenden Grund, warum die Leute nicht so überzeugt sind von Gottes Gesetz, das so toll finden. Die vielen Verordnungen zum Schutz des Lebens und der Schwachen haben weniger mit Gottes Barmherzigkeit als mit seiner Gerechtigkeit zu tun. Seine Liebe und Barmherzigkeit spielen natürlich immer eine Rolle. Ja, wenn wir die 10 Gebote lesen, dann merken wir, dass Gott gibt uns diese Gebote zum Guten, zu unserem Segen. Das wird auch in diesen Geboten deutlich. Aber im Kern geht es darum, Menschen vor Unrecht zu bewahren. Gott geht es um Gerechtigkeit. Das ist mein zweiter Punkt. Das erste war Schutz und der zweite Punkt ist Gerechtigkeit. Ja, 5. Mose 19, Vers 21. Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Wisst ihr, das ist nicht barbarisch, sondern das ist gerecht. Wenn jemand mutwillig heimtückisch einen Mord beging, lesen wir dann 5. Mose 19, Vers 12, so sollen die Ältesten seiner Stadt hinschicken und ihn von dort holen lassen und ihn in die Hand des Bluträchers übergeben, damit er stirbt. Vers 18. Stellt es sich heraus, dass der Zeuge ein falscher Zeuge ist und gegen seinen Bruder ein falsches Zeugnis abgelegt hat, so sollt ihr ihm das antun, was er seinem Bruder antun wollte. Oder 5. Mose 25, Vers 1. Wenn zwischen Männern ein Streit entsteht und sie vor Gericht treten und man richtet sie, so soll man den Gerechten für gerecht erklären und den Übeltäter für schuldig. Und wenn der Übeltäter Schläge verdient hat, soll der Richter ihn niederfallen lassen und man soll ihm vor seinen Augen die bestimmte Tracht Prügel geben, je nach dem Maß seiner Schuld. Und ich denke, das ist dann für die meisten wieder, schon wieder viel zu heftig, wenn man solche Gebote liest. Schutz, das wollen wir, das ist okay. Aber die Strafen für Gesetzesbrecher, die sind einfach zu hart. Da ist Gott einfach zu gerecht. Gut, das sagt man natürlich nicht. Aber man sagt, Gott ist irgendwie unfair, ungerechtfertigt. Ja, das ist doch barbarisch, das ist doch inhuman. Warum? Ich denke, zuerst ist es so, diese Verse von Gott, über Gottes Gebot, die passen vielen Menschen nicht in ihr persönliches Gottesbild. Also so stelle ich mir meinen Gott nicht vor und mit so einem Gott will ich dann auch nichts zu tun haben. Als nächstes wird Sünde einfach nicht als so schlimm angesehen. Das Wort Sünde ist sowieso ein Unwort. Wer will schon festlegen, was gut und böse ist? Ja, vielfach herrscht einfach ein moralisches Vakuum. Wenn man auch viel nach Gerechtigkeit ruft und darauf pocht, einen klaren Maßstab für Gut und Böse will man nicht. Hier wird dann lieber von Fall zu Fall entschieden, je nach der momentan aktuellen Meinung oder Stimmung oder Stimmungsmache. Gutes Beispiel ist wieder Abtreibung. Da ändert sich eben jetzt die Meinung und dann wird eben auch das Gesetz geändert. Es wird aufgeweicht immer mehr. Und wenn Sünde nicht konkret bestimmt und benannt wird, dann ist es mit Schuld natürlich noch viel schwieriger. Wenn Sünde klein gemacht wird, dann natürlich auch die Schuld und damit auch die Strafe. Und wenn man schon von Schuld spricht, dann wird zumindest noch versucht, sie teilweise außerhalb der betreffenden Menschen zu verorten. Das kennen wir, das machen wir ja alle so seit Adam und Eva. Ja, die Frau war es, nein, die Schlange war es, nein, meine bösen Eltern waren es, meine Umstände, meine Kindheit, meine wirtschaftliche Notlage, meine menschlichen Bedürfnisse, meine Verletzungen, die ich erfahren habe, mein Rauschzustand, in dem ich war, meine Unwissenheit und was auch immer. Ich bin im Kern eigentlich gar nicht so schlecht, wenn nur die Umstände nicht so wären, wie sie eben sind. Übrigens, in ganz, ganz vielen Hollywood-Filmen wird es das natürlich so präsentiert. Da findet Schuld noch ein Löcher statt und es gibt immer einen Grund, warum der dann eigentlich doch nicht schuldig ist. Ja. Nun, wisst ihr, was interessant ist, Gott sieht das Problem auch. Es ist ja wirklich so. Sünde bewirkt Sünde. Die Sünde um mich herum, das hat natürlich Einfluss auf mich. Ja, Sünde ist wie ein Krebs, sie frisst um sich, sie breitet sich schonungslos aus. Ganze Familien zerbrechen, sie erleben Unglück und Leid über Generationen, weil vielleicht einmal Ehebruch stattfand. Und das wirkt sich dann aus. Oder Hass. Hass ist ja eigentlich erstmal eine Sache, die ist ja nur in unseren Gedanken, nur in unserem Kopf. Und daraus entstehen Kriege. Oder durch den Stolz, den wir haben, fangen wir an zu lügen, dadurch zerbrechen Freundschaften, dadurch entsteht Wut und Zorn und so weiter. Sünde frisst um sich. Das weiß Gott. Nur seine Reaktion ist eben nicht, dann Sünde zu verharmlosen oder zu rechtfertigen oder zu entschuldigen oder sie einfach hinzunehmen. Gott will, dass wir das Böse an der Wurzel packen und ausreißen. Hier wird immer wieder das Wort verwendet, ausrotten. Gott schlägt den umgekehrten Weg ein wie der Mensch. Er fordert absolute Gerechtigkeit und noch mehr. Er will Reinheit. Sünde und Böses soll ganz und gar beseitigt werden. Das ist mein dritter Punkt. Ja? Schutz, Gerechtigkeit, Reinheit. Und dieser Punkt Reinheit führt uns zunächst einmal erst wieder zum ersten Punkt, Schutz. Denn Gott will sein Volk komplett vor dem Bösen, vor der Sünde schützen. Aber dieser Schutz wird nur durch Reinheit erlangt. Ein Beispiel, wenn man irgendwo im Umland einer Stadt damals einen Erschlagenen fand und der Mörder war nicht auszumachen, dann waren die Ältesten der nächstliegenden Stadt dafür verantwortlich, auch für dieses Verbrechen ein Opfer zu bringen. Konnte man nicht einfach sagen, gut, das ist halt so passiert, fertig aus, können wir nichts machen. Wir sind ja nicht dran schuld. Sondern wir lesen 5. Mose 21, Vers 7. Und sie sollen das Wort ergreifen und sprechen, unsere Hände haben dieses Blut nicht vergossen, auch haben es unsere Augen nicht gesehen. Vergib deinem Volk Israel, das du, o Herr, erlöst hast, und mache dein Volk Israel nicht verantwortlich für das unschuldige Blut, das in seiner Mitte vergossen wurde. So wird ihnen die Blutschuld vergeben werden. Und du sollst das unschuldige Blut aus deiner Mitte wegschaffen, denn du sollst das tun, was recht ist in den Augen des Herrn. An dieser Stelle spielen auch die Gebote gegen ungöttliche Vermischung eine Rolle. Also zum Beispiel durften auf einem Feld oder auf einem Weinberg nicht zweierlei Samen ausgesät werden. Männer sollten keine Frauensachen tragen und umgekehrt. Es sollten nicht zwei verschiedene Arten von Tieren an einem Wagen angespannt werden. Es sollte keine Mischehen geben und so weiter. Dann noch alle möglichen Reinheitsvorschriften. Ja? Die speziellen Vorschriften zur Reinhaltung des Heerlagers. Es geht bis dahin, dass Gott das Gebot gibt, nehmt euch bitte einen Spaten mit, wenn ihr im Heerlager seid, damit ihr euer Geschäft vergraben könnt. Ja, er sagt dann 5. Mose 23, Vers 15, denn der Herr, dein Gott, wandelt mitten in deinem Lager, um dich zu erretten und deine Feinde vor dir dahin zu geben. Darum soll dein Lager heilig sein, dass er nichts Schändliches an dir sieht und sich nicht von dir abwendet. Aber es blieb dann natürlich nicht nur bei diesen vielleicht eher symbolhaften Geboten für Reinheit. Auf der ersten Josia-Konferenz, da kamen junge Leute, Jugendliche aus Berlin zu uns und die waren total erstaunt. Wow, das Alte Testament hat also auch noch eine Bedeutung für uns, ist ja genial. Aber wie ist denn das dann mit dem Gesetz, dass man ungehorsame Kinder steinigen soll? Und diverse andere Fragen. Wenn das Alte Testament noch Geltung hat, wie ist das dann mit diesem Gesetz? Und natürlich, wenn wir an diese Stelle kommen, kommen wir ins Grübeln. Wow, was sind das für knallharte Gesetze? Ja, dauerhaft ungezogene Kinder, die sich zerstörerisch auf ihre und andere Familien auswirkten, die mussten, wenn alles andere nicht half, gesteinigt werden. Ja, 5. Mose 21, Vers 18. Wenn jemand einen widerspenstigen und störrischen Sohn hat, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht und ihnen auch nicht folgen will, wenn sie ihn züchtigen, so sollen sein Vater und seine Mutter ihn ergreifen und zu den Ältesten seiner Stadt führen und zu dem Tor jenes Ortes. Und sie sollen zu den Ältesten seiner Stadt sagen, dieser, unser Sohn, ist störrisch und widerspenstig und gehorcht unserer Stimme nicht. Er ist ein Schlemmer und ein Säufer. Dann sollen ihn alle Leute seiner Stadt steinigen, damit er stirbt. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten, dass ganz Israel es hört und sich fürchtet. Das Böse aus deiner Mitte ausrotten, diese Formulierung finden wir 7-mal im 5. Buch Mose und dann immer mit entsprechend harten Strafen, meistens mit der Todesstrafe. Geht es um die Todesstrafe. Ja, Abgötterei, Ehebruch, Menschenraub und eben auch, wenn man den Eltern nicht ehrte, wenn man sie dagegen verspottete, wenn man Autoritäten nicht anerkannte. Lass mich das zusammenfassen. Weil Sünde solche verheerenden Folgen hat, sind Gottes Gebote gegen Unrecht und Unreinheit so drastisch. Wir schütteln vielleicht bei solchen Geboten den Kopf, aber weil Sünde solche verheerenden Folgen hat, sind Gottes Gebote dagegen so drastisch. Die Frage ist jetzt, wie wenden wir das heute an, diese Botschaft? Nun mag sein, dass härtere Strafen eine größere Abschreckung zur Folge haben. Ja, wenn wir sagen würden, ja, wir müssen wieder härtere Strafen einführen, wir brauchen wieder die Todesstrafe und so weiter. Mag sein, dass durch energischeres Durchgreifen der Schutz der Schwachen tatsächlich vergrößert wird. Mag sein, dass solche Überlegungen durchaus diskutiert werden sollten. Aber wird der Mensch dadurch wirklich besser? Wird durch vollere Gefängnisse die Gesellschaft besser? Leider nicht. Gut, dann nochmal die Frage, warum das Ganze? Warum halte ich heute eine Predigt über diese ganzen alten Gesetze, über diese alttestamentlichen Relikte? Liebe Geschwister, Gott zeigt uns sein vollkommenes, gerechtes, heiliges Wesen. So ist Gott. Absolut rein, absolut gut. Und dadurch bekommt jeder von uns einen Spiegel vorgehalten. Wisst ihr, hier geht es nicht um die besonders schweren Fälle, so um Schwerverbrecher und andere, wo man sagt, ja, da ist jetzt wirklich, tut's mal Not. Hier geht es ja um uns. Das sind nur Beispiele, an denen wir erkennen sollen, was wahre Reinheit bedeutet. Und wem das noch nicht ausreicht, der kann die Bergpredigt zur Hand nehmen, die Predigt, in der Jesus dieses Gesetz auslegt. Und er dann deutlich macht, du bist unrein, du bist ohne Schuld, du bist schuldig. Nicht erst, wenn du eine böse Sache getan hast, sondern schon, wenn du sie dir nur wünschst. Unsere sündigen Gedanken sind die Wurzeln für unsere sündigen Taten. Und diese Wurzeln müssen wir ausrotten. Keiner weiß das so gut wie Gott. Und keiner kann uns hier helfen, außer Gott. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Fluch oder Schutz. Fluch oder Schutz. Damals war es verbreitet, dass man in manchen Fällen den Menschen, an dem die Todesstrafe vollzogen wurde, an einen Holzpfahl hängte. Das war eine öffentliche, zusätzliche Erniedrigung. Das geschah, um vor aller Welt deutlich zu machen, dass diese Person, die dort hängt, verflucht ist. Der Fluch über die Sünde, beziehungsweise über den Sünder, der war so schlimm, dass Gott selbst befahl, dass der Leichnam, der dort hingehangen wurde, nicht über Nacht hängen bleiben sollte, damit das Land nicht verunreinigt würde. Na, wir können das mal lesen, 5. Mose 21, Vers 22. Wenn auf einen Mann eine Sünde ist, die ein Todesurteil nach sich zieht, und er wird getötet, und du hängst ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt an jenem Tag begraben, denn von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde, und du sollst dein Land nicht verunreinigen, das der Herr dein Gott dir zum Erbe gibt. An dieser Bibelstelle wird nicht nur bildhaft deutlich, wie die Sünde durch und durch den Menschen, ja die ganze Gesellschaft, das ganze Land verunreinigt, sondern dass die Folgen der Sünde über den Tod hinausreichen. Von Gott verflucht zu sein, bedeutet, unter dem ewigen Gericht Gottes zu stehen. Und wenn wir uns fragen, ja, wer steht denn jetzt unter diesem ewigen Gericht Gottes, dann gibt uns das 5. Buch Mose eine ganz klare Antwort in Kapitel 27, Vers 26. Also im Abschluss, wenn dann diese ganzen Gebote gesagt wurden, letzter Vers lautet dann, 27, Vers 26, verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrecht erhält, indem er sie tut. Verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrecht erhält, indem er sie tut. Wisst ihr, was das heißt? Jeder Mensch, jeder, wir alle stehen unter dem Fluch, unter diesem Fluch. Wir sind unrein und wir verunreinigen das Land und das Umfeld um uns herum. Aber was können wir dann lesen über den Sohn Gottes? Wir haben es heute in der Lesung schon gehört, Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Kreuzigung, welche in dieser Zeit, wo Jesus gelebt hatte, vollzogen wurden, die hatten diesen Hintergrund aus 5. Mose 21. Es ging um die totale öffentliche Erniedrigung und Entehrung. Nur, dass die Kreuzigung, das ist jetzt der Unterschied, zugleich auch die Hinrichtung war und eine sehr brutale und schmerzhafte dazu. Also im 5. Mose, da wurde die jeweilige Person getötet und danach ans Holz gehangen. Bei der Kreuzigung war beides in einem. Wisst ihr, und darum ist Jesus nicht einfach irgendwie hingerichtet worden. Er hätte ja auch auf andere Art und Weise hingerichtet werden. Er hätte ja auch gesteinigt werden können. Die haben es ja oft genug probiert. Er sollte erniedrigt werden auf größtmögliche Art und Weise. So wollten es die Feinde Jesu. Was sie nicht wussten war, Gott wollte es auch. Gott wollte, dass sein Sohn an einem Holz hängt, damit wir das eine erkennen. Er hat den Fluch des Gesetzes, den Fluch, der nach dem Gesetz auf jedem von uns liegt, auf sich genommen und uns dadurch losgekauft vom Gericht Gottes. Wisst ihr, das Stückchen über den störrischen Sohn, der gesteinigt werden soll, steht genau vor diesem Stückchen, wo es um den geht, der am Holz hängt und verflucht ist. Das ist kein Zufall. Wir sind die störrischen Söhne und Töchter. Und der Einzige, der vollkommen war, hat diesen Fluch auf sich genommen. Christus war der einzige Mensch auf Erden, der alle Gebote Gottes vollkommen hielt. Der Einzige, der eben nicht unter dem Fluch stand. Aber am Kreuz nahm er unsere Sünden auf sich und das war so heftig, dass Paulus nicht etwa geschrieben hat, ja, Jesus war verflucht, sondern er musste schreiben, Jesus wurde zum Fluch. Und an anderer Stelle schreibt er, er wurde zur Sünde. Und tatsächlich wurde Jesus dann noch am selben Tag wieder vom Kreuz abgenommen, aufgrund dieses Gebotes. Christus schützt uns vor Gottes Zorn. Er schenkt uns das, wovor wir eigentlich Angst haben müssen. Gottes Gerechtigkeit. Aber er gibt uns seine vollkommene Gerechtigkeit. Weil er uns komplett reinigt, unser Herz reinigt von Sünde. Und weil er zum Fluch wurde für uns. Amen. Lasst uns zusammen beten. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Darum soll jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz. Du behütest mich vor Bedrängnis. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Lieber Herr, wir können uns nicht vorstellen, was du dort für jeden von uns erleidet hast am Kreuz. Aber wir verstehen das Prinzip der Stellvertretung. Und wir danken dir von Herzen, dass du unser Stellvertreter geworden bist. Für unseren Schutz, für unsere Gerechtigkeit, ja Reinheit, hast du unseren Dreck und unsere Sünde, unseren Fluch auf dich genommen. Lieber Herr Jesus, vielen Dank dafür. Obwohl wir nach einer Woche, wo wir wieder gesündigt haben, hier stehen und vor dich treten, dürfen wir dennoch als geheiligte, reine Kinder Gottes hier stehen und wissen, uns, die wir von Gott geliebt sind, muss alles zum Besten dienen und uns ist ein herrliches Erbe aufbewahrt. Herr, und so bitten wir dich von Neuem für die Woche, die vor uns liegt. Führe uns nicht in Versuchung und bewahre uns vor dem Bösen. Amen.